Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 72. Wir sind heute weiterhin in den Arbeitsfeldern und Methoden der sozialen Arbeit, allerdings in einem anderen Teilmodul. Also wir haben die Übergänge, die Arbeitsprinzipien haben wir jetzt abgehakt und jetzt geht es in die Resilienzförderung. Also Resilienz ist das ganz große Thema. Wir hatten es ja auch schon mal ein bisschen in vorhergehenden Semestern, aber jetzt wird es recht intensiv. Und das ist jetzt der erste von zwei Teilen. Und ich habe mich da an Fragen zur Prüfungsvorbereitung, die uns zur Verfügung gestellt wurden, orientiert und würde einfach, sind acht Stück oder sind es acht? Ja, nein, es sind sieben. Ich würde die ersten vier jetzt im ersten Teil behandeln und die letzten drei dann im zweiten Teil. Und ja, die strukturieren wirklich die gesamten Inhalte ganz gut durch und zentralisieren das so schön auf ein paar Fragen. Und da dachte ich, wenn ich das eh zur Prüfungsvorbereitung mir hier so strukturiere, dann kann man das ja gleich als Podcast-Folge aufnehmen. Ja, da ich jetzt gerade ein bisschen meine Motivation zum Lernen verloren habe für heute, ist jetzt so schon fast um 6, ich sitze seit um 10, dachte ich mir, na gut, für so eine Podcast-Folge hast du immer Motivation, dann machen wir das doch darüber. Und dann lerne ich gleich mit. Genau. Also, steigen wir ein. Oder vielleicht, nee, ich lese erst mal die ersten vier Fragen vor. Genau, die erste ist, wie würden Sie eine resiliente Person beschreiben? Woran können Sie erkennen, dass eine Person resilient ist? Die zweite, nehmen Sie Stellung zu der Aussage, Resilienz ist ein Persönlichkeitsmerkmal und gleichzeitig eine variable Größe. Drittens, welche theoretischen Gesundheitsmodelle liegen dem Resilienzkonzept zugrunde und erklären Sie diese? Und viertens, wo haben wir viertens? Hier. Anhand welcher Theorien bzw. Modelle können Sie Resilienz erklären? Stellen Sie die Theorien bzw. Modelle vor. Genau, das ist der Fahrplan und jetzt geht's los mit der ersten Frage. Also nochmal, wie würden Sie eine resiliente Person beschreiben? Woran können Sie sie erkennen? Oder woran können Sie erkennen, dass eine Person resilient ist? Da habe ich hier erstmal eine Definition von Resilienz, also zwei habe ich mal rausgesucht. Die erste ist von Riekmann. Und die lautet, unter Resilienz versteht man die psychische Widerstandsfähigkeit, die es ermöglicht, der eigenen körperlichen und seelischen Gesundheit auch in belastenden Situationen zu enthalten. Die Gesundheit, nicht der Gesundheit. Ja, soweit so bekannt, würde ich sagen. Noch eine zweite von Wustmann. Resilienz meint die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Ja, das ist ja eigentlich nur noch mal auf Kinder quasi angepasst, die ja dann diese kritischen Lebensereignisse quasi sind ja dann schon so Entwicklungsschritte und die häufen sich ja in einem jungen Alter und sind da sehr einschneidende Erlebnisse. Also zumindest schätze ich mal, dass deswegen die Frau Wustmann das hier so angepasst hat, speziell auf Kinder. Da haben wir zwei Definitionen. Ja, es geht also um eine psychische Widerstandsfähigkeit, das kennen wir aus dem zweiten und auch aus dem dritten Semester schon. Und genau, dann wäre jetzt die Frage, was gibt es denn für Erscheinungsformen? Da haben wir einmal eine positive und gesunde Entwicklung trotz andauerndem hohen Risikostatus. Und die beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen, und zwar unter sogenannten nicht normativen, also nicht erwartbaren kritischen Lebensereignissen. Die nicht normativen sind halt diese, die nicht unbedingt alle Menschen teilen. Ich weiß gar nicht, wo wir das schon mal hatten, aber irgendwo hatten wir das schon mal. Und normativ wären dann sowas wie eine Einschulung beispielsweise, wo man von ausgehen kann, das betrifft wirklich vielleicht 99% der Kinder, zumindest hier in Deutschland oder in Europa. In Europa vielleicht nicht, aber in Deutschland. Und deswegen kann man das hier dann als normativ bezeichnen und nicht normativ ist dann halt als nicht erwartbar hier ja, definiert. Zum Beispiel Geburt eines Geschwisterkindes. Dann haben wir eine positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen. Klar, ne, so eine Widerstandsfähigkeit führt ja dann zu einer schnellen Erholung. Und insgesamt kann man sagen, die Abwesenheit psychischer Störungen sowie Erhalt und Erwerb altersgemäß altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen. Das heißt erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben, die ja sich dann auch in kritischen Lebensereignissen zeigen können. Ja, soweit zu den Erscheinungsformen und jetzt zur eigentlichen Frage. Resiliente Personen, woran können wir die denn erkennen? Allgemein bleiben die halt bei Belastung und Risiken gesund, während andere Menschen unter ähnlichen Bedingungen negative Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden erleiden. Sie sind mit einem Stehaufmännchen vergleichbar. Ja, also dieses Bild ist vielleicht ein bisschen überholt, aber hilft, glaube ich, ganz gut dabei zu verstehen, wie sich eine resiliente Person verhält. Oder was heißt verhält? Wie man es halt einfach, ja, wie man es einfach beobachten kann. Na, also ein Mensch, der nach Rückschlägen relativ schnell und relativ sicher und ohne viele Verluste wieder in eine gute Selbstkompetenz, eine Selbstwirksamkeit kommt und das Leben halt weiterhin bewältigt. Die erhalten eine normale Entwicklung trotz bestehender Risiken und Beeinträchtigungen aufrecht. Na, also es geht ja auch um den Entwicklungsprozess, auch um die Übergänge halt immer noch. Na, die sind ja immer sehr kritisch, auch wenn es um Resilienz geht. Also da in Übergängen bzw. Transitionen zeigen sich dann die Resilienzen, die halt da sind oder eben nicht da sind. Und ja, wenn dann da halt Risiken und Beeinträchtigungen mit einer Rolle spielen, ist so eine, ja normal ist immer ein ganz schwieriges, wertendes Wort, aber sagen wir mal so eine durchschnittliche Entwicklung. Wenn die dann erkennbar ist, kann man von einer resilienten Person sprechen. Und als letztes, sie finden nach erlittenen Rückschlägen oder Traumata wieder zu einer normalen, ja, hier haben wir es wieder drin, sagen wir durchschnittlichen Funktionsfähigkeit zurück. Ja, das ist, es ist alles sehr technisch ausgedrückt. Ich finde das jetzt auch nicht so super formuliert. Es wirkt so ein bisschen, als würde man nicht wirklich von Menschen reden, also zumindest nicht von Individuen. Aber ich denke, damit ist trotzdem klar geworden, wie man das klassifizieren kann. Also geht nochmal dieses Gesundbleiben unter Belastung und Risiken, die durchschnittliche Entwicklung trotz Risiken und Beeinträchtigungen und die Wiedererlangung der Funktionsfähigkeit nach Rückschlägen oder Traumata. Das sind quasi die drei wichtigen Punkte. Damit haben wir schon die erste Frage abgehandelt. Und wir kommen zur zweiten. Nehmen Sie Stellung zu der Aussage, Resilienz ist ein Persönlichkeitsmerkmal und gleichzeitig eine variable Größe. Also Resilienz als Persönlichkeitsmerkmal. Es wird halt als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal aufgeführt und das sind entwickelbare Fähigkeiten in der Anpassung an zu bewältigende Situationen. Also wichtig ist hier erstmal entwickelbar, die werden erlernt. Auch Persönlichkeitsmerkmal, also ich fand es am Anfang immer ein bisschen so misleading quasi, ich habe das am Anfang so verstanden, dass das halt feste, gegebene Eigenschaften sind, beispielsweise genetisch, aber so ist es hier nicht gemeint. Das sind wirklich entwickelbare Fähigkeiten und die entwickeln sich durch eine Anpassung an zu bewältigende Situationen, also in der Bewältigung. Also keine angeborenen Merkmale, sondern erworbene Kapazität im Verlauf der Entwicklung im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion. Na, also hier wieder auf Kinder speziell angewandt. Resilienz als dynamischer und transaktionaler Prozess zwischen Kind und Umwelt. Also es ist halt dynamisch, es ist nicht linear. Man kann jetzt auch nicht unbedingt voraussehen, wie genau sich das entwickelt oder was an Resilienz sich genau entwickelt. Ist halt sehr dynamisch und es kann sich immer sehr stark verändern. Ja, also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel den Übergang erlebt von der Kita in die Schule, dann ist das ein ziemlich langer Prozess auch, ein sehr intensiver Prozess. Und wenn das Kind sich quasi in den neuen Kontext gut wiederfindet, sich quasi selbst integriert und dann soziale Kontakte knüpft und mit dem Leistungsniveau mithalten kann und all die Sachen, dann bildet das ja neue Resilienzen aus. Zum Beispiel ein Optimismus kann sich da ausbilden. Das ist zum Beispiel für Resilienz ganz wichtig, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe. Ich habe irgendwie positiv in die Zukunft geblickt und das hat sich dann auch bewährt. Oder aber auch die eigene Selbstwirksamkeitserwartung und Überzeugung. Ich sehe, okay, ich habe irgendwie das selber geschafft und habe jetzt die Erfahrung und in weiteren Bewältigungssituationen kann ich das anwenden. Also ist es das Ergebnis der Anpassung an zu bewältigende Situationen. Da geht es dann um die aktive Rolle des Individuums im Resilienzprozess. Resilienz in der Betrachtung einer Person-Umwelt-Konstellation. Das ist jetzt der nächste Punkt. Und zwar geht es hier darum, dass Resilienz als Konstrukt in der Betrachtung verschiedener Systeme und Konstellationen gesehen wird. Also in der Annahme von Hilfe, Ausgleich und Abwägen von Ressourceneinschätzung zur Bewältigung von Herausforderungen, mitunter Verluste und Gewinne. Also man ist halt in bestimmten Konstellationen einfach drin und die Annahme von Hilfe ist da ja hiermit als Beispiel aufgeführt. Also erstmal ist überhaupt Hilfe da, die ich annehmen kann. Bin ich ein Mensch oder habe ich die quasi die Resilienz, den Resilienzfaktor und die Resilienzkompetenz, auch Hilfe zu erfragen und anzunehmen? Da ist halt immer die Umwelt mit entscheidend. Das kann man ja nicht nur von sich aus machen, weil die Hilfe ja, also ob die da ist und in welcher Form die potenziell vorliegt, das hat ja jetzt weniger mit mir als Person zu tun. Oder eigentlich gar nichts, weil das ist ja ein Umweltfaktor. Genau, und das ist der Aspekt der Person-Umwelt-Konstellation. Dann Resilienz als variable Größe. Es ist halt wichtig, dass es keine stabile Fähigkeit ist, also sowieso schon nicht, weil es ja erworben wird. Also es ist ja nicht von Anfang an da, es ist irgendwann da. Aber auch wenn es da ist, heißt es nicht, dass es da bleibt, sondern es variiert über Zeit und Situationen hinweg. Also Resilienz und Verletzlichkeit können sich im Lebenslauf abwechseln. Also Verletzlichkeit jetzt als Gegensatz zur Resilienz. Zum Beispiel in den Phasen von Übergängen wie Kita-Schule. Dann kann eine sehr resiliente Person auf einmal doch einen ganz schönen Rückschlag erleiden. Und man spricht da von einer elastischen Widerstandsfähigkeit. Also es ist keine lebenslange Fähigkeit und es gilt nicht, wenn man es einmal erworben hat, ist es immer da. Eine kurzfristige Beeinträchtigung resilienter Kinder ist möglich, wie ich gerade schon meinte, na, durch so Übergänge zum Beispiel, und negative Lebensereignisse oder Umstände, kann es halt trotzdem, also diese Resilienzfaktoren, die schützen ja vor beispielsweise Erkrankungen oder starken Rückschlägen, aber die müssen nicht zwangsläufig schützen. Wenn das kritische Lebensereignis einfach stark genug ist oder einfach in einen Bereich kommt, in dem gerade, man hat zwar viele Resilienzfaktoren, aber vielleicht da gerade, die es dort bräuchte, nicht, dann kann es natürlich immer noch einen sehr großen Einschnitt quasi ja, in der Erfahrung bei einem Menschen haben. Und ja, das Ganze zusammengedacht, also auch resiliente Kinder und Jugendliche müssen im Rahmen präventiver Maßnahmen unterstützen, um zu verhindern, dass sie im Laufe ihres Lebens vulnerabel werden. Na, also das bedeutet nicht, wir haben irgendwie ein Kind und das hat wahnsinnig viele Resilienzfaktoren. Ja gut, dann konzentrieren wir uns mal auf die, die weniger haben, sondern wir müssen dieses Kind genauso im Blick haben in der Arbeit und ja auch privat einfach, ne? Nicht davon ausgehen, dass Kinder irgendwas dann alleine schaffen, bloß weil sie irgendwie gute Ressourcen haben. Denn gerade in dieser Person-Umwelt-Konstellation kann sich ganz viel ganz schnell ändern. Nächster Punkt. Resilienz ist situationsspezifisch und multidimensional. Also es gibt keine Übertragbarkeit auf alle Kompetenz- und Lebensbereiche. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dass halt genau die Kompetenzen erforderlich sein können, die gerade nicht da sind, obwohl Personen im Gesamtbild sehr resilient erscheint. Zum Beispiel kann es sein, man hat gute Schulleistungen, was einen Resilienzfaktor darstellen kann, aber Schwierigkeiten in den sozialen Beziehungen. Und da helfen dir zum Beispiel, um eine Trennung in der Freundschaft oder sowas als Kind zu bewältigen, helfen dir die guten Schulleistungen nicht wirklich weiter. Zum Teil gibt es da bereits so spezielle Resilienzen, so emotionale Resilienz, akademische Resilienz, soziale Resilienz und so weiter. Das kann man immer weiter aufführen, denn halt für bestimmte Bewältigungsanforderungen bedeutsam sind. Also alles in allem ist dieses Resilienzkonstrukt von großer Komplexität geprägt. Und jetzt, um die Frage nochmal ganz klar zu beantworten oder um Stellung zu nehmen, dass Resilienz ein Persönlichkeitsmerkmal und gleichzeitig eine variable Größe ist. Ja, es wird als Persönlichkeitsmerkmal ausgebildet innerhalb von Bewältigungsanforderungen, die in einer Personenumweltkonfiguration vorliegen und in der auch passieren und auch bewältigt werden oder eben nicht bewältigt werden, zumindest wird versucht zu bewältigen. Und selbst wenn das positiv verläuft und diese Resilienzen da sind und noch weiter verstärkt werden, heißt das nicht, dass sie auch da bleiben. Und es heißt auch nicht, dass sie gegen alles Mögliche dann schützen, bloß wenn man genug hat, sondern situationsspezifisch einerseits sind sie auch und halt auch einfach multidimensional, ne? Je nachdem, was gebraucht wird und in welcher Kombination sie vielleicht auch gebraucht würden und wie komplex die Anforderungen sind. Also, ja, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das ausgebildet werden kann, aber es ist keine beständige Größe, also diese elastische Widerstandsfähigkeit ist es halt einfach, ne? Keine lebenslange Fähigkeit. Dritte Frage. Welche theoretischen Gesundheitsmodelle liegen dem Resilienzkonzept zugrunde? Erklären Sie diese. Ja, da haben wir jetzt hier vier Stück, sind es, glaube ich, die genau aufeinander aufbauen. Nicht unbedingt. Also das erste ist halt dieses Gesundheitsverständnis als Kontinuum nach Udris. Und das finde ich halt wirklich ziemlich cool. Denn da geht es um ein Kontinuum zwischen gesund und krank, zwischen positiv und negativ. Und das bedeutet halt nicht, dass man entweder gesund oder entweder krank ist. Das sind quasi so Extreme, sondern es sich dazwischen einpendelt und sich auch immer verschiebt und auch keine feste Größe ist. Und da kann man einmal unterscheiden in das Befinden, das sind zum Beispiel Einstellungen, das Selbstkonzept oder die Zufriedenheit und andererseits das Handeln. Das sind dann die Stressreaktionen und das Coping und mein Gesundheitsverhalten. Und diese beiden gibt es dann auch wieder auf drei Ebenen, und zwar auf der physischen, auf der psychischen und auf der sozialen Ebene. Also die physische Ebene im Befinden wäre zum Beispiel, wie zufrieden ich mit mir und meinem Körper bin. Das Handeln wäre dann zum Beispiel mein Gesundheitsverhalten, meine Ernährung oder wie ich Sport treibe. Psychisch, also kognitiv und emotional, wäre mein Befinden zum Beispiel, dass ich ein flexibles Selbstkonzept habe, dass ich ein positives Selbstbild habe und mein Handeln, zum Beispiel meine Stressreaktion, dass ich mich von Stress nicht völlig aus der Bahn werfen lasse, dass ich versuche, eher vielleicht kognitiv zu bewältigen, anstatt emotional. Das wäre dann quasi wieder mein Handeln, mein Verhalten, mein gesteuertes Verhalten. Und sozial wäre dann mein Befinden, dass ich zum Beispiel ein eher extrovertierter Mensch bin und viele Sozialkompetenzen habe oder eine starke Sozialkompetenz und einfach immer viele Menschen um mich sind, mit denen ich auch problemlos so agieren und kommunizieren kann. Das wäre dann schon mein Handeln, wie ich das dann ausforme, ne? Oder zum Beispiel beim Stress Reaktion und Coping versuchen, dass ich zum Beispiel die potenzielle Unterstützung in Personen, die sich in meinem Umfeld befindet, auch aktivieren und erfragen und somit nutzen kann. Ja, genau. Und deswegen ist man nie nur krank oder nur gesund, das ist eine reine Illusion, sondern man ist immer auf so einem bestimmten Kontinuum und das verschiebt sich innerhalb des Befindens und des Handelns auf diesen drei Ebenen. Physisch, psychisch und sozial. Genau, und das ist die Grundlage für ein Modell, das ich richtig cool finde. Damit habe ich mich auch ein bisschen mehr beschäftigt, und zwar ist das Modell der Salutogenese von Antonovsky. Salutogenese klingt erstmal irgendwie abgefahren, aber ja, wie gesagt, es ist wirklich ein sehr cooles Modell. Also es geht wieder von diesem multidimensionalen Gesundheits-Krankheitskontinuum aus, was wir gerade hatten, und sieht den Menschen in seiner oder ihrer gesamten Geschichte. Konzentriert sich damit auf die Bewältigungsressourcen und charakterisiert Stressoren als etwas Allgegenwärtiges einerseits und aber auch als etwas zur Gesundheit Beitragendes. Und das finde ich richtig cool, weil das hat irgendwie was von Reframing, finde ich, dass Stressoren positiv besetzt werden. Denn wie wir es vorhin schon hatten, in der in der Resilienz als Persönlichkeitsmerkmal, dass Resilienz ja auch aus der zu bewältigenden Situation, aus dieser Anpassungsleistung daran entsteht. Also mit einem Stressor zusammen. Wenn ich eine Situation bewältige, die quasi einen Stressor hervorgebracht hat, mit dem ich irgendwie umgegangen bin und da positiv rausgehe, dann bildet sich Resilienz. Also ist ein Stressor auch immer eine Chance, zu meiner Gesundheit beizutragen. Denn Gesundheit wird ja hier nicht rein irgendwie auf dieses medizinische Gesundheitsding, dieses physische, körperliche gesehen. Auch nicht nur, das Psychische wird ja da schon oft mit eingedacht, wenn es um psychische Erkrankungen beispielsweise geht oder psychische Gesundheit in dem Fall, sondern auch das Soziale, also das Interaktive. Und das halt in seiner Gesamtheit ist dann halt die, also wenn das alles positiv ausgerichtet ist, ist das halt die Gesundheit. Und die Salutogenese zielt auf einen Kohärenzsinn oder ein Kohärenzgefühl ab. Das ist nicht wirklich ein Gefühl in dem Sinne, es ist nur so bezeichnet. Es geht daran, oder es geht um ein Glauben an ein verständliches, bedeutungsvolles und beeinflussbares Leben. Also das kann man sich wirklich wie so ein Dreieck vorstellen. Es ist die Verstehbarkeit, also ich muss etwas, sagen wir, ein Stressor oder eine Bewältigung, die ansteht, vielleicht auch ein Übergang. Ich muss dieses verstehen, diese Bewältigungsanforderung, ne, damit ich überhaupt verstehe, worum geht's und was ist überhaupt das Ziel. Es muss beeinflussbar sein, also ich muss auch daran glauben, in Form von zum Beispiel Selbstwirksamkeit, dass ich aus eigener Kraft oder mit Ressourcen, die ich in meiner Umgebung noch mit aktivieren kann, diese Anforderung auch bewältigen kann. Und es muss auch bedeutungsvoll sein, also es muss eine Sinnhaftigkeit dahinter stecken, dass ich mir sage, okay, diese Bewältigung, die hat irgendwie einen Sinn, durch dieses Lebensereignis durchzugehen und da positiv rauszukommen, das hat einen Sinn für mich und mein Leben und da investiere ich jetzt auch drin, indem ich da Anstrengung, einfach mich anstrenge, das zu bewältigen. Damit ist die Salutogenese der Gegensatz zur Pathogenese. Die Pathogenese beschäftigt sich halt mit Krankheit und Krankheitsbildern und die Salutogenese mit der Gesundheit. Denn Salutogenese bedeutet vom Wortstamm her der Erhalt oder das Erzeugen von Gesundheit. Und da gibt es so zentrale Fragen. Eine ist, was erhält den Menschen trotz vieler potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund? Und da erkennen wir auf jeden Fall schon Resilienz drin. Oder wie schaffen Menschen es, sich von Krankheiten wieder zu erholen? Oder auch, was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremster Belastung nicht krank werden? Und hier hat, ich weiß nicht, ob es Antonowski selber war, ich glaube schon, er hat mit Holocaust-Überlebenden zusammengearbeitet oder eine Studie gemacht und Nach der klassischen Theorie bis dahin hätte es ja quasi so sein müssen, dass die Menschen, die all diese unglaublich schlimmen Erlebnisse hatten, da auch zum Beispiel psychische Störungen hätten vontragen müssen. Und das ging aber gar nicht allen so. Denn manche sind da, also natürlich kommt man aus sowas nicht komplett unbeschadet raus, das ist ja total logisch, aber manche waren halt viel, viel stärker betroffen als andere. Und da hat er sich die Frage gestellt, okay, was ist denn das Besondere an den Menschen, die in so super extremen Belastungen nicht krank werden? Oder halt nicht krank werden ist eigentlich auch schon wieder so in einem Extrem, halt einfach in diesem Kontinuum eher in Richtung Gesundheit ausgerichtet sind. Und da gibt es die Flussmetapher und die finde ich, die zeigt es nochmal ganz schön, wie das Konzept gemeint ist. Also Menschen schwimmen in einem Fluss voller Gefahren. Die Pathogenese versucht jetzt, den Mensch aus dem Fluss zu ziehen. Die Salutogenese fragt sich, wie macht man Menschen zu guten SchwimmerInnen? Also wie, das ist quasi dann die Resilienz. Wie können Menschen resilient sein, um in diesem Fluss einfach ihre Bahn zu schwimmen, den Gefahren auch zu trotzen, auch schon mal in eine Gefahr reinzustürzen, aber da auch wieder rauszukommen, beispielsweise aus einer Stromschnelle. Genau, und die Fähigkeit Schwimmen wird dann hier als Persönlichkeitseigenschaft gesehen. Das ist wieder sehr anschlussfähig an die Frage davor, na, also dass das erworben wird und dass es aber auch nicht unbedingt immer so erhalten bleibt. Und nochmal, dass die Stressoren nicht unbedingt schädlich sind, denn die Bewältigung dieser Stressoren kann Kohärenz auslösen, oder Kohärenzgefühl bzw. Kohärenzsinn. Dann gibt es hier, da empfehle ich jetzt wirklich wieder auch in die Zusammenfassung im Discord mit reinzusehen, denn das ist ein Schema mit sehr vielen Kästchen und Pfeilen. Ich versuche es auch so zu erklären. Ich denke mal, es klappt auch ganz gut, aber man ist auf jeden Fall besser dabei, wenn man dann den Weg an den Pfeilen mit lang verfolgt. Und zwar ist es eine vereinfachte Darstellung des Modells der Salutogenese nach Antonowski von 1997. Und das geht in etwa so. Also es gibt hier nicht wirklich einen Anfangspunkt, aber ich habe mal den Stressor jetzt als Anfangspunkt genommen. Der Stressor, der versetzt uns erstmal in einen Spannungszustand. Und in diesem Spannungszustand gehen wir entweder mit oder ohne, beziehungsweise mit mehr oder mit weniger generalisierten Widerstandsressourcen rein, die aus dem Kohärenzgefühl sich auch speisen. Und dieses speist sich, also diese generalisierten Widerstandsressourcen speisen sich wiederum einmal aus dem Gesundheits-Krankheitskontinuum, also wo ich da auf dieser Skala mich ungefähr befinde, und aus anderen Quellen, also einfach weitere Quellen, die da noch da sind, zum Beispiel auch von außen. Und diese generalisierten Widerstandsressourcen, darauf gehe ich danach nochmal gleich ein, was das alles so sein könnte, aber die, mit denen gehe ich erstmal in diesen Spannungszustand, der aus dem Stressor resultiert, rein. Und dann geht es in die Spannungsbewältigung, ne? Ich habe ja dann diese Diskrepanz von ist und soll quasi, und das macht dann diese Spannung aus, und die will ich jetzt bewältigen. Entweder ich bewältige die erfolgreich, dann ist super, dann geht das sofort auf mein Kohärenzgefühl. Ne, also habe ich offensichtlich diese Bewältigung und die Bewältigungsanforderung verstanden. Ich habe sie bewältigen können mit meiner Kraft und den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Und ich erlebe es auch irgendwie als sinnvoll, das zu tun, da das ist ja überhaupt erst der Antrieb, warum ich das dann auch wirklich bewältigen will. Und ja, genau, das wirkt sich auf mein Kohärenzgefühl aus, das wird dadurch gestärkt und es bewirkt eine Verschiebung im Gesundheitskrankheitskontinuum in Richtung Gesundheit. Was sich natürlich dann wieder in den generalisierten Widerstandsressourcen zeigt, und dann gestärkt werden oder auch mehr werden. Ne? Und dann habe ich die Erfahrung, ja, okay, das hat funktioniert, meine Ressourcen werden immer stärker. Und auch das macht dann wieder dieses Kohärenzgefühl, okay, ich kann hier jetzt ganz viel bewältigen, ich verstehe das auch viel besser und das macht auch wirklich Sinn, ich erlebe das ja, ne, was sich dann wieder in neuen Stressoren als Widerstandsressourcen mit einbeziehen lässt und diese Bewältigung wieder eher erfolgreicher macht. Aber diese Spannungsbewältigung kann ja auch erfolglos sein. Dann geraten wir in einen Stresszustand. Und dieser bewirkt dann eine Verschiebung des Gesundheitskrankheitskontinuum in Richtung Krankheit. Denn Stress ist einfach ungesund. Also es geht weg von der Gesundheit. Und das kann im schlimmsten Fall zu einem Abbau von generalisierten Widerstandsressourcen führen. Na, also geht quasi der Pfeil von dem Kontinuum zu den generalisierten Widerstandsressourcen, die jetzt aber abgebaut werden. Das äußert sich in meiner Lebenserfahrung, dass ich sehe, okay, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt und das hat eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht und ich erlebe auch kein Kohärenzgefühl. Und mit dieser Lebenserfahrung von, es hat ja schon wieder nicht geklappt und dem fehlenden Kohärenzgefühl, gehe ich dann in neue Stressoren rein und bin dann schon quasi negativ vorbelastet. Und so ist das gemeint. Das ist quasi immer so ein Kreislauf und ja, ihr merkt schon, es ist schwierig, da irgendwo einen Anfangspunkt zu finden. Jetzt zu den Widerstandsressourcen. Also es gibt einmal so gesellschaftliche Widerstandsressourcen, das sind so politische oder ökonomische Stabilität, Frieden, intakte Sozialstrukturen oder eine funktionierende Gesellschaft. Und es gibt aber auch individuelle Widerstandsressourcen. Und die sind nochmal vielfältig unterteilt in erstens kognitiv, also Wissen, Intelligenz, Problemlösefähigkeit. Zweitens psychisch, Selbstvertrauen, Ich-Identität, Selbstsicherheit und Optimismus, physiologisch, konstitutive, anlagebedingte oder erworbene körperliche Stärke, also körperliche Stärke allgemein, Fähigkeiten und Fertigkeiten und ökonomisch und materiell. Also ganz klar, ne, Geld, finanzielle Unabhängigkeit, die Sicherheit oder den Zugang zu Dienstleistungen oder einen sicheren Arbeitsplatz. Das wären alles so Beispiele. Also wir haben diese gesellschaftlichen Widerstandsressourcen, ne, die so aus der Gesellschaft kommen, so die Politik, die Sozialstruktur. Und wir haben diese individuellen, kognitiv, psychisch, physiologisch und ökonomisch und materiell. Und das sind diese generalisierten Widerstandsressourcen. Drittes Modell, das transaktionale Stressmodell von Lazarus. Ja, darauf gehe ich jetzt nur ganz kurz ein, weil das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Also es gibt Stressoren und die erlebe ich und dann tritt eine primäre Bewertung in Kraft. Bewerte ich den Stressor als bedrohlich oder als herausfordernd? Es kann auch sein, ich bewerte den als gar nichts von beiden, sondern als völlig irrelevant. Dann ist eh alles vorbei. Aber wenn ich ihn als herausfordernd bewerte, dann habe ich da ja schon eine ganz krasse Motivation. Ne? Und dann stellt sich auch diese, wenn man jetzt mit der Salutogenese argumentiert, ist so eine Sinnhaftigkeit schon dahinter. Kann aber auch als bedrohlich sehen. Und dann geht es in die sekundäre Bewertung. Besitze ich jetzt als betreffende Person entsprechende Bewältigungsfähigkeiten? Entweder, das ist der Fall, also meine Fähigkeiten sind entsprechend der Anforderungen, dann stellt sich kein Stress ein. Wenn die Anforderungen aber zu hoch sind für meine Fähigkeiten, für meine Resilienz oder was auch immer, dann stellt sich Stress ein. Und so kommt dann Stress zustande. Ja, nochmal ganz kurz. Klar, wir hatten das schon mal ein bisschen ausführlicher, aber das wollte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Denn die vierte Theorie ist ja auch noch offen und das ist die Ressourcenerhaltung nach Hopfoll. Das ist hier so eine Zeichnung, die ist erstmal ziemlich verwirrend, aber ich versuche es mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Also Stress erleben, das ausgelöst wird, wenn Ressourcenverlust droht oder bereits eingetreten ist oder der Ressourceneinsatz nicht zu den erwartenden Ergebnissen führt. Na, also wir erleben Stress dadurch, dass mit der Bewältigung hat offensichtlich was nicht geklappt. Ne? Wir haben Ressourcen verloren oder der Einsatz von Ressourcen hat irgendwie nicht das gebracht, was wir gedacht haben. Eine Ressource, wir erinnern uns, kann ja auch Geld sein, ne? Materiell. Ich habe zum Beispiel Geld investiert, zum Beispiel in eine Nachhilfe oder so. Und das, ich habe aber trotzdem eine 5 in der Mathe-Klausur geschrieben. Und dann löst das Stresserleben aus. Und die Ressource Geld, die ich hatte, ist ja weniger geworden. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld, weil ich ja schon was ausgegeben habe davon. Die Ressourcen helfen, negative Auswirkungen von Stressoren zu verringern oder zu vermeiden. Soweit so klar. Erfolgreiche Copings haben dann die Folge, dass ein Erhalt von Ressourcen oder ein Ressourcenzugewinn quasi zur Folge hat. Und damit löst sich diese Soll-Ist-Diskrepanz, die ja so ein Stressor immer mit sich bringt, und führt zu Gesundheit und Wohlbefinden. Und dann gibt es so eine Art Gewinnspirale. Na, und wächst im Zuge einer Gewinnspirale der individuelle verfügbare Ressourcenpool. Also ich habe so einen Ressourcenpool, na, der ist so, das sind halt all meine Ressourcen drin. Und wenn ich da so einen Gewinn habe, hatten wir jetzt bei der Salutogenese, ne, das wirkt sich auf das Kontinuum aus, wirkt sich wieder auf die generalisierten Widerstandsressourcen aus, das wirkt sich auf das Kohärenzgefühl aus und ich gehe wieder gestärkter in was Neues rein und somit komme ich in eine Gewinnspirale. Es gibt aber auch die Verlustspirale. Wenn sich Ressourcenverluste nicht genügend kompensieren lassen, dann folgen auf bereits eingetretene Verluste weitere. Also es ist quasi genau das Gegenteil. Dann haben wir noch Objekt-, Bedingungs- und Energieressourcen sowie persönliche Ressourcen, wo hier noch unterschieden wird, also jetzt innerhalb dieses Modells und besonders die persönlichen Ressourcen. Dazu zählen dann Fähigkeiten wie berufliche und soziale Kompetenz oder auch Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstwirksamkeitserwartung und Optimismus. Besonders die sozialen Ressourcen gelten hier als bedeutsam. Genau. Und wir haben da auch so eine doppelte Motivation quasi, die bestehenden Ressourcen zu schützen und neue Ressourcen hinzuzugewinnen, wenn wir uns das erstmal bewusst gemacht haben. Genau, soweit zu dem Ressourcenerhaltungsmodell von Hopfoll. Und jetzt kommen wir zur vorerst letzten Frage, zur vierten. Anhand welcher Theorien bzw. Modelle können Sie Resilienz erklären? Stellen Sie die Theorien bzw. Modelle vor. Da möchte ich erst nochmal zwei Konzepte einleiten. Das ist einmal das Risikofaktorenkonzept. Da gibt es einmal die Vulnerabilitätsfaktoren, also die Faktoren, die uns anfällig machen. Das können genetische Faktoren sein oder auch eine unsichere Bindung. Dann haben wir Risikofaktoren. Das sind so, die quasi in unserer unmittelbaren Umgebung, in unseren Interaktionen, in unseren Beziehungen sich zeigen, wie zum Beispiel, wenn die Eltern sich getrennt haben oder geschieden haben oder auch Obdachlosigkeit. Und dann gibt es noch traumatische Erlebnisse, wie so Katastrophen, Umweltkatastrophen oder auch Kriege. Na, also haben wir im Resilienzfaktorenkonzept Vulnerabilitätsfaktoren, Risikofaktoren und traumatische Erlebnisse. Dann haben wir noch das Schutzfaktorenkonzept. Das ist quasi jetzt das Gegenteil. Und da haben wir einmal kindbezogene Faktoren, zum Beispiel ein positives Temperament. Wir haben Resilienzfaktoren, also Eigenschaften, die in Aktionen mit Umwelt bei erfolgreicher Bewältigung erworben werden. Das haben wir ja vorhin so definiert. Und umgebungsbezogene Faktoren, also Modelle positiven Bewältigungsverhaltens. Ja, also wenn wir zum Beispiel bei unseren Peers beobachten, wie andere mit Herausforderungen umgehen, die wir vielleicht dann auch selber irgendwann haben, dann haben wir da ein gutes Modell, an dem wir lernen können. Also das Modelllernen nach Bandura wäre dann hier auch die passende Theorie. Jetzt aber zu den Modellen, um die es hier in der Frage geht. Das Modell der Kompensation. Da haben wir einmal das Haupteffektmodell und einmal das Mediatorenmodell. Das Haupteffektmodell sagt, es gibt risikoerhöhende Faktoren und es gibt risikomildernde Faktoren. Und das ist wie eine Rechnung. Risikoerhöhende Faktoren minus risikomildernde Faktoren ist gleich Entwicklungsergebnis. Ja, also die sind quasi wie gleichwertig und rechnen sich gegen. Dann haben wir das Mediatorenmodell und da ist noch was zwischengeschalten. Wir haben wieder diese risikoerhöhenden Faktoren und die risikomildernden Faktoren. Die werden aber durch Mediatorinnen, wie zum Beispiel Eltern, kommuniziert oder auch begleitet oder auch vermittelt. Vermittelt ist, glaube ich, das beste Wort. Na, wenn es dann darum geht, wie man das auch bewertet oder mit was für Worten das beschrieben wird, also wie hier auch Sprache zum Einsatz kommt, danach richtet sich dann das Entwicklungsergebnis. Also es ist nochmal wie so ein Filter, durch den diese Faktoren durchlaufen. Das nächste ist das Modell der Herausforderung. Das ist ganz einfach, Bewältigung der Herausforderung als Kompetenzgewinn. Das ist das, was wir vorhin schon mal hatten, ne, dass auch Stressoren im Sinne der Salutogenese quasi letztendlich zu Ressourcengewinn führen können. Dann haben wir das Modell der Interaktion. Also wir haben hier wieder einen risikoerhöhenden Faktor. Der wird ja aber als direkt angesehen. Und dann haben wir den risikomildernden Faktor. Der wird ja als moderierend angesehen. Na, also wir haben wirklich einen direkten risikoerhöhenden Faktor, der halt einfach da ist, der ist direkt da. Und die risikomildernden Faktoren, die sind eher so moderierend. Die moderieren diesen direkten risikoerhöhenden Faktor, schwächen den ab, also beziehen sich auf den, weil der ist das Direkte. Und die risikomildernden Faktoren nicht wirklich, sondern da geht es dann um die Interaktion, wie setze ich diese risikomildernden Faktoren vielleicht auch aktiv ein. Also so habe ich das zumindest verstanden. Und dann haben wir noch ein riesiges Modell, ein sehr komplexes Modell, das ist das Modell der Kumulation. Und zwar hier speziell das Rahmenmodell der Resilienz nach Kumpfer von 99. Und das vereint alle bisher diskutierten forschungstheoretischen Grundlagen. Und da gibt es 6 Dimensionen, die für Resilienzentwicklung bedeutsam sind. Und auch hier empfehle ich wieder ins Skript zu gucken, denn da gibt es wirklich eine Grafik dazu, die das sehr, sehr viel, sehr, sehr deutlich darstellt. Aber erstmal zu den Dimensionen. Wir haben einerseits Prädikatoren, also Einflussbereiche, die vorliegen. Das ist erstens der akute Stressor. Ja, den hatten wir jetzt schon öfter, natürlich, den brauchen wir. Der löst die Störung des Gleichgewichts aus, diese Ist-Soll-Diskrepanz und aktiviert damit den Resilienzprozess. Zweitens haben wir Umweltbedingungen, die vorliegen. also die risikoerhöhenden oder risikomildernden Bedingungen in der Lebensumwelt. Und die Wirkung von Risiko- und Schutzbedingungen sind beeinflusst von Entwicklungsstand, Alter, Geschlecht, soziokultureller Kontext, geografischer und zeitgeschichtlicher Hintergrund. Drittens haben wir die personalen Merkmale. Das sind dann die Kompetenzen und Fähigkeiten. Und da haben wir fünf Bereiche: die kognitiven Fähigkeiten, die emotionale Stabilität, die sozialen Kompetenzen, die körperlichen Gesundheitsressourcen und der Glaube bzw. die Motivation. Und dann werden hier noch weitere Faktoren einfach angeführt, wie Temperament, Geschlecht und intellektuelle Fähigkeiten. Und dann haben wir noch als viertens, was dann am Ende rauskommt, das positive Entwicklungsergebnis, also der Erhalt bzw. Erwerb altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen und die Abwesenheit psychischer Störungen sowie Prädikator für zukünftige erfolgreiche Bewältigung. Das hatten wir jetzt auch in den vorhergehenden Modellen immer wieder. Das ist dann diese Gewinnspirale sozusagen. Und das waren jetzt die Prädikatoren, also die Einflussbereiche, ne, der Stressor, die Umweltbedingungen, die personalen Merkmale und das Entwicklungsergebnis, was ja dann wieder der Ausgangspunkt für den nächsten Stressor ist. Also haben wir auch für den Stressor, um den es jetzt geht, ein vorhergegangenes Entwicklungsergebnis als Vorlage sozusagen. Und dann gibt es noch die Transaktionsprozesse. Und die machen es jetzt ganz schön komplex, denn da geht es jetzt um das Zusammenspiel immer zweier dieser Einflussbereiche. Und zwar ist die fünfte Dimension das Zusammenspiel von Person und Umwelt. Und ich erkläre mir das so. Also, wenn ich in meiner Umwelt beispielsweise potenziell Personen habe, die mir helfen könnten, machen wir nochmal die Mathe-Klausur als Beispiel. Na, das ist, ich habe da Riesenangst vor, ich habe da Bedenken, ich habe auch die Erfahrung, dass bisher alles nicht gut gelaufen in Mathe. Und jetzt habe ich vielleicht in meinem persönlichen Umfeld, vielleicht, keine Ahnung, meine Tante oder so ist super gut in Mathe und könnte mir das erklären. Vielleicht habe ich jetzt zu der nicht so engen Kontakt. Und da kommt es dann aber darauf an, es geht nicht darum, ich habe in dieser Umweltbedingung habe ich irgendwie dieses Potenzial vorliegen und deswegen kann ich das bewältigen, sondern ich muss ja das auch aktivieren können. Das heißt, ich brauche hier meine personalen Ressourcen. Also ich brauche sowas wie gute Kommunikation, Kommunikationsfähigkeit oder auch eine soziale Kompetenz, um auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Kind bin, eine erwachsene Person irgendwie erstmal zu erkennen, auszumachen, dass sie diese Kompetenz mitbringt, dass es vielleicht auch kompatibel wäre mit mir, dass wir das gut zusammen schaffen könnten und ich der Person auch irgendwie vertraue und die dann auch anfrage und darum bitte, dass sie mir hilft bei der Vorbereitung oder so. Jetzt so ganz platt, ne? Und daher ist das Zusammenspiel von Person und Umwelt sehr wichtig, weil andersrum hat man es ja genauso, ne? Vielleicht habe ich super gute soziale Kompetenzen, aber es gibt hier einfach niemanden, der irgendwie Mathe so weit beherrscht, dass eine Person da wäre, die sich hier mit mir hinsetzen könnte und das mal irgendwie richtig bearbeiten könnte. Na, also so hängen diese beiden zusammen. Und die sechste Dimension, auch als Transaktionsprozess, ist dann das Zusammenspiel der Person und des Entwicklungsergebnisses, also der eigentliche Resilienzprozess. Ja, das ist quasi wieder ähnlich. Ich habe ja diese Anpassungsmechanismen. Na, also wie, wenn ich diese Person-Umwelt, dieses Zusammenspiel, wenn das gut klappt, dann geht es ja immer noch darum, wie selbstreflexiv bin ich zum Beispiel? Wie steuere ich Lerneffekte? Wie entwickle ich mich weiter? Oder auch, was für eine Fehlerkultur und was für eine Fehlerkultur lebe ich hier überhaupt? Wie werden denn Fehler anerkannt oder nicht anerkannt? Oder wie lösungsorientiert gehe ich vor? Das ist dann immer die Sache mit dem Ergebnis, was dann bei rauskommt. Also wie bewerte ich das Ergebnis so, dass ich dann eine quasi Selbstaktualisierung vornehme? Ne, die haben ja diese Aktualisierungstendenz und die Selbstaktualisierungstendenz, wie ich das dann quasi gestalte, um spätere Stressoren, zukünftige Stressoren anders oder im besten Fall sogar besser bewältigen zu können. Na, und das ist das Zusammenspiel von Person und Entwicklungsergebnis. Also ein Entwicklungsergebnis kann man quasi nicht von der Person unabhängig erwarten oder klar sagen, wie das sein wird, weil es immer auf die Bearbeitung quasi der Person ankommt. Und das war jetzt vorerst die letzte Frage. Und ja, da hoffe ich, da ist was bei rumgekommen und wie immer, dass es auch ein bisschen Spaß gemacht hat vielleicht. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Merkt sie, wie das zusammenpasst. Diese Lust, das ist das, was uns dazu bringt, dass wir Freude daran haben, Probleme zu lösen. Das ist das, was dieses. Und aus dieser Freude daran, dass wir gegen diese Bequemlichkeit losgehen und etwas machen und daran so eine Freude haben, dass das dann geht, dass wir diesen Kohärenzzustand dann immer wieder neu herstellen können, daraus entsteht dann dieses innere Gefühl, dass ich jemand bin, der, ne, wenn es drauf ankommt, kriege ich schon hin. Und das ist das, was uns dann so gesund macht.